I'm going to fight in the next weeks. A lot is at stake. The Green Deal, a socially just Europe, our democracy and freedom.
Für Terry Reintke, die 37-jährige Gelsenkirchnerin und Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen, steht bei dieser EU-Wahl viel auf dem Spiel. Wir haben es gehört, der Frieden in Europa, die Demokratie und der Green Deal. Dieser klimaneutrale Umbau soll aber bitte sozial gerecht erfolgen, fordert der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten Nicolas Schmidt aus Luxemburg.
But the Green Deal, which has to be a social deal, supporting families, companies and also farmers, obviously.
Für Bauern, für Unternehmen und Familien will sich Nicolas Schmidt einsetzen. Zwei Vertreter waren das, der sogenannten linken Parteien im Europaparlament, die womöglich federn lassen müssen bei der EU-Wahl am Wochenende.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Wofür stehen die Parteien im linken Spektrum bei dieser EU-Wahl? Das schauen wir uns an in dieser Weltzeitfolge. Ich bin André Zanto, hallo. Ja, und wir starten mit den Sozialisten in Spanien. Die entsenden wohl erneut die größte Gruppe in die Fraktion der europäischen Sozialdemokraten. Was macht sie so erfolgreich, weiß unsere Madrid-Korrespondentin Franka Welz.
Gewohnt laut und selbstbewusst, der Wahlkampfauftakt der Sozialisten vor knapp zwei Wochen in Valencia. Spaniens Sozialisten treten als die Europapartei an und präsentieren sich in ihrem Wahlprogramm als die beste Option, um das so wörtlich erfolgreichste politische Projekt in der Geschichte voranzubringen. Und haben das auch gleich zu ihrem Wahlslogan gemacht: Mehr Europa, mehr sozialistische Partei.
Más Europa, más PSOE.
Zum Erfolg führen soll Spaniens Sozialisten Teresa Ribera, derzeit Ministerin für den ökologischen Wandel und dritte Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Mehr Zukunft, mehr Teresa, heißt es in dem Wahlvideo.
Más futuro, más Teresa.
Porque más Europa es más democracia, más derechos, más futuro. El 9 de junio, más Europa.
Riberas Gleichung, mehr Europa gleich mehr Demokratie, gleich mehr Rechte, gleich mehr Zukunft. Angesichts dieser Präsentation könnte man meinen, in Spanien würde grundsätzlich um das Bekenntnis zur Europäischen Union gekämpft. Dabei, sagt der Politologe Pablo Simón von der Universität Carlos III in Madrid, genieße die EU in Spanien ein enormes Ansehen. Wir sind eines der proeuropäischsten Länder und daher haben Parteien mit reaktionären oder euroskeptischen Tendenzen nur sehr wenig Spielraum bei den Wahlen. 90 oder sogar 95% der spanischen Europaabgeordneten werden proeuropäisch sein, mit Akzenten nach links oder rechts, mehr oder weniger kritisch, aber auf jeden Fall eindeutig proeuropäisch. Inhaltlich finden sich im Wahlprogramm der spanischen Sozialisten keine großen Überraschungen. Der Abschnitt Verbesserung der Lebensqualität versucht, mehrere große Themen zusammenzubringen, fordert etwa einen ausdrücklich sozialen grünen Deal, also ökologischer Wandel, der sozial gerecht sein soll. Wissenschaftsministerin Diana Morant hebt in diesem Zusammenhang die bisherigen Leistungen der spanischen Sozialisten in Europa sowie der Spitzenkandidatin Teresa Ribera hervor.
Los socialistas españoles hemos influido mucho en Europa. Ha salido una imagen que a ninguna mujer se nos olvidará nunca.
Dabei gab es ein Bild, das keine von uns Frauen jemals vergessen wird. Teresa Ribera, umgeben von Männern, als das iberische Modell durchkam.
Liderando la solución ibérica.
Das iberische Modell, ein Sonderweg, den Spanien und Portugal gemeinsam ausgehandelt hatten, nachdem 2022 infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine der Gaspreis durch die Decke ging und das auch die Strompreise zusätzlich nach oben trieb. Denn im bisherigen System zahlten Verbraucher immer so viel, wie an der Börse für den am teuersten produzierten Strom festgelegt wurde. Aus spanischer und portugiesischer Sicht war das ärgerlich. Beide Länder produzieren sehr viel erneuerbare und damit günstigere Energien, insbesondere aus Wind und Sonne. Im Rahmen dieses Sonderweges durften beide den Gaspreis für die Stromerzeugung zeitweise deckeln. Verbraucher wurden entlastet und die Sozialisten verbuchten das als Erfolg für sich und als Beispiel dafür, das Nachhaltige mit dem Sozialen zu verbinden. Die Reform des europäischen Strommarktes, die sie aber eigentlich seit Jahren fordern, gibt es bis heute nicht. Im Vergleich zu anderen europäischen Sozialdemokraten steht die Sozialistische Partei von Ministerpräsident Sanchez recht gut da. Umfragen sehen sie stabil bei rund 30%. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Sanchez den inoffiziellen Titel stärkster Sozialdemokrat Europas behalten kann. In Spanien selbst dürfte seine Partei allerdings bei dieser Europawahl auf Platz 2 hinter der konservativen Volkspartei landen.
Und von den spanischen Sozialisten bewegen wir uns jetzt weiter zur Fraktion The Left im Europäischen Parlament, also die Linken. Dort stellen die Deutschen und die Franzosen die größte Ländergruppe. Bei den Franzosen ist es die linkspopulistische Partei La France Insoumise, unbeugsames Frankreich, des Gründers Jean-Luc Mélenchon, die derzeit mit etwa 7% rechnen kann. Welche Rolle spielt dabei die Kritik an der EU, an der NATO oder Israel? Wollen wir nachfragen bei unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Viele Grüße nach Paris.
Hallo.
Christiane, als wir uns verabredet haben, hast du mir erzählt von dem linken Bündnis, das es in Frankreich gegeben hat 2022 bei der Parlamentswahl. Das gibt es jetzt bei der EU-Wahl aber nicht, oder?
Nein, genau, diese linke Wahlvereinigung, übersetzt heißt sie Neue Ökologische und Soziale Volksunion, in Frankreich wird sie immer mit NUPES abgekürzt, die hielt kaum über diese Parlamentswahlen 2022 hinaus, da waren sie noch recht erfolgreich, sie haben es immerhin geschafft, mehr als 130 Sitze in der Nationalversammlung zu ergattern, aber gleich danach hat man sich schon wieder gespalten. Es hat keine gemeinsame Fraktion gegeben, obwohl Jean-Luc Mélenchon, der dieses Bündnis ins Leben gerufen hatte, das gerne gehabt hätte. Also man hat sich danach auch inhaltlich immer wieder unterschiedlich positioniert und deswegen gehen diese linken Parteien jetzt auch nicht zusammen in den Europawahlkampf, sondern es gibt im Wesentlichen 4 linke Listen. Ich kann sie kurz nennen. Die wichtigste ist im Moment Raphael Glücksmann. Er ist ein bisschen die Überraschung des Wahlkampfes. Er war schon Mitglied des Europaparlaments. Bisher hat eine kleine Partei gegründet, Place Publique heißt die, aber er bekommt die Unterstützung und hat eine gemeinsame Liste mit den Sozialisten, die in Frankreich ja ehemalige Volkspartei sind, aber seit Jahren an Bedeutung verloren haben. Und diese Liste von Raphael Glücksmann liegt jetzt so bei um die 14% in den Umfragen, könnte sogar an dritter Stelle hinter der Präsidentenpartei Renaissance landen oder die sogar überholen. Das fürchtet man bei Renaissance, um es kurz einzuordnen. Ganz vorne in den Umfragen liegt hier in Frankreich der extrem rechte Rassemblement National mit um die 30%. Und dann haben wir im linken Spektrum nach wie vor das linkspopulistische La France Insoumise, kurz LFI, mit seinem Gründer Jean-Luc Mélenchon, der ja bei der Präsidentschaftswahl 2022 in die Stichwahl gekommen war. Und die Grünen möchte ich noch nennen. Sie haben sich mittlerweile umbenannt in Les Écologistes, also die Umweltschützer oder die Ökologen. Bei ihnen ist nicht klar, ob sie überhaupt die 5%-Hürde überspringen und relativ unbedeutsam auch noch zuletzt die kommunistische Partei, die ungefähr bei 2% in den Umfragen liegt.
Sie haben schon Jean-Luc Mélenchon angesprochen, La France Insoumise. Der hatte letztes Mal 2022 fast 8 Millionen Stimmen bekommen bei der Präsidentschaftswahl. Für welche Themen steht denn seine Partei jetzt im EU-Wahlkampf?
Also La France Insoumise sieht diesen Europawahlkampf ganz klar schon als Vorbote für die Präsidentschaftswahl 2027, so sagt man das auch. Und das Programm ist etwas populistisch, würde ich sagen, etwas verkürzt, auch in 15 Punkten zusammengefasst. Da geht es unter anderem darum, die Preise für die Elektrizität und die Lebensmittel zu senken, den Gebrauch von Pestiziden zurückzufahren und die Landwirte besser zu entlohnen. LFI stellt sich gegen Freihandelsabkommen, ist für mehr Steuern für Reiche, 100% erneuerbare Energien bis 2050. Und es wird vor allem ein sehr starker Akzent auf den Gaza-Krieg gelegt, mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe, Sanktionen gegen Israel und dass es ein europäisches Embargo auf Waffenlieferungen an Israel geben soll. Die Ukraine ist auch Thema. Da ist LFI gegen die Integration der Ukraine in die EU. Und das ist auch eigentlich der große Unterschied zu den Sozialisten mit ihrem Spitzenkandidaten Raphael Glücksmann und zu den Grünen.
Jean-Luc Mélenchon, der war ja auch mal bei den Sozialisten in Frankreich, als die noch erfolgreich waren, trat dann 2008 aber aus, nach einem verlorenen, würde ich sagen, Machtkampf mit Ségolène Royal. Welche Rolle spielt er jetzt im EU-Wahlkampf?
Also eigentlich ist Manon Aubry die Spitzenkandidatin von LFI und sie war auch schon in der abgelaufenen Legislaturperiode Mitglied des Europäischen Parlaments. Mélenchon steht auf der Liste von LFI nur auf Platz 80, aber er wird tatsächlich nach wie vor am stärksten wahrgenommen. Er und eine französisch-palästinensische Aktivistin Rima Hassan, die auf Platz 7 der Liste steht und die stark gefördert wird von Jean-Luc Mélenchon. Die beiden machen aus diesem Wahlkampf eine Gaza-Kampagne, könnte man sagen, gegen das militärische Eingreifen Israels im Gazastreifen. Und es ist ein bisschen der Eindruck entstanden, dass das fast ein monothematischer Wahlkampf wird von La France Insoumise, der auch gleichzeitig die Kampagne von Manon Aubry zu den europäischen Themen überstrahlt. Meinungsforscher glauben, dass das auch zum Teil verantwortlich ist für die eher schlechten Umfragewerte um die 7%. Das ist ähnlich wie beim letzten Mal. Aber dazwischen lag jetzt die Präsidentschaftswahl, bei der Jean-Luc Mélenchon eben recht erfolgreich war. Und jetzt scheint es so, als würde LFI es nicht schaffen, die Wähler dieser Präsidentschaftswahl 2022 für die Europawahl zu aktivieren. Ein Drittel wird wohl laut Umfragen zu Raphael Glücksmann überlaufen. Und es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass wirklich nur noch die radikal linken Mélenchon folgen. Der Rest nimmt eher Abstand, vor allem seit Mélenchon offensiv gegen Israel und für die Palästinenser Stellung bezogen hat. Dahinter steckt ein bisschen das Kalkül, dass die muslimische Bevölkerung Frankreichs bei der Präsidentschaftswahl 2022 im ersten Wahlgang zu fast 70% für Mélenchon gewählt hat. Aber das ist eben eine Gruppe und es scheint im Moment nicht mehr möglich, darüber hinaus die Wähler großartig zu aktivieren.
Christiane Kess, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter dann über Frankreichs Grüne. Die hatten letztes Mal viele Erfolge, jetzt wird es schwieriger. Ganz anders, also besser läuft's in Dänemark für die Sozialdemokraten. Die könnten über sozialdemokratische Erfolge sprechen jetzt in der vergangenen EU-Legislaturperiode, zum Beispiel die EU-Mindestlohnrichtlinie, die erstmals einen Rahmen für höhere Mindestlöhne in der gesamten EU geschaffen hat. Aber Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen, die setzt vor allem Akzente in der Asylpolitik. Egal ob auf EU-Ebene oder zu Hause. Zuletzt gerade mit der Arbeitspflicht für Geflüchtete, erzählt Julia Weschenbach aus unserem Skandinavien-Studio.
Amal Mahmed Farah wischt Tische in einem Bürgerhaus in Aarhus ab. Die Somalierin lebt seit mehr als 10 Jahren in Dänemark. Lange war sie arbeitslos. Doch dann hat die Kommune sie gezwungen, einen Job anzunehmen.
Ich kann nicht Nein sagen, ich muss arbeiten.
Hätte sie Nein gesagt, wären ihre Sozialleistungen gekürzt worden. Was in Aarhus schon umgesetzt wird, soll bald für ganz Dänemark gelten. Ausländische Sozialhilfeempfänger müssen dann 37 Stunden pro Woche in Jobs wie Putzen oder Müllsammeln arbeiten. Zielgruppe des Gesetzes sind vor allem nicht-westliche Frauen wie Amal, sagt Anna Svinnerskjöll, Stadtrat in Aarhus.
Unser Ziel, wir müssen zu den Menschen durchdringen, die zwar in Dänemark und hier in Aarhus, aber nicht auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind. Für sie selbst, aber auch für ihre Kinder. Die müssen sehen, dass ihre Eltern arbeiten und dass das gut ist.
Das Gesetz ist nur eins von vielen Beispielen für die strenge dänische Ausländerpolitik. Dahinter stehen, und das überrascht hierzulande oft, die Sozialdemokraten. Sie fahren harte Kante gegenüber Migrantinnen und Migranten. Die versuchen sie nicht nur innenpolitisch umzusetzen, sondern auch in Europa. Welche Ziele die Partei dort hat, erklärt die sozialdemokratische Spitzenkandidatin für die Europawahl Christel Schallemose.
Zuletzt haben wir uns an die Spitze einiger EU-Länder gestellt und eine Erklärung unterschrieben. Wir wollen, dass die EU-Kommission sich für die Bearbeitung von Asylanträgen in Drittländern einsetzt. Das Problem muss außerhalb der EU gelöst werden. Wir müssen den Menschen außerhalb der EU helfen. Wir müssen viel mehr Menschen helfen und das können wir nur machen, wenn wir es außerhalb der EU machen.
Asylzentren in Drittländern, eine rigorose Begrenzung der Einwanderung. Vor einigen Jahren standen die dänischen Sozialdemokraten mit ihrer Haltung zu Migration in ihrer Fraktion im Europaparlament noch ziemlich allein da, erinnert sich der Forscher Peter Nedergaard von der Kopenhagener Universität.
Das tun sie nicht mehr. Mehr und mehr Länder sagen, wir stehen hinter der dänischen Haltung, wenn es um Migration geht. Die Sozialdemokraten haben Rückenwind bekommen. Sie haben das Gefühl, es gibt ein Momentum hinter der dänischen restriktiven Haltung.
Für die Dänen ist diese Haltung allerdings leichter umzusetzen als für andere. Denn beim EU-Beitritt hat sich das Land einige Sonderrechte und Ausnahmen herausgehandelt, unter anderem in der Justiz- und Innenpolitik. Nicht alles, was in der EU in Sachen Migrationspolitik entschieden wird, ist deshalb für Dänemark verbindlich, wie Nørgaard erklärt.
Wir können uns EU-Abkommen anschließen. Wir können aber auch entscheiden, nicht mitzumachen oder uns aussuchen, welchen Punkt wir uns anschließen wollen.
Grundsätzlich, betont der Forscher, seien die dänischen Sozialdemokraten aber sehr pro EU und bei vielen gemeinsamen Maßnahmen dabei.
Sie sind für den Binnenmarkt und für eine gemeinsame Politik in den meisten Bereichen und sie unterstützen im Großen und Ganzen alle Reformen im Europaparlament in diesen Bereichen.
Im EU-Wahlkampf in der Heimat versuchen die Sozialdemokraten mit den Themen Sicherheit und Klima zu punkten. Doch wie bei der Migration herrsche auch da relativ große Einigkeit zwischen den Parteien, sagt der Politologe Kaspar Möller-Hensen von der Uni Kopenhagen. Das mache es schwer für die Sozialdemokraten, sich abzugrenzen.
Wenn alle sich einig sind, dass man etwas für das Klima und für die Sicherheit tun muss, wo ist der Konflikt, wo ist der Unterschied? Man sticht nur heraus, es gibt nur eine gute Geschichte in den Medien, wenn es Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Und da wirkt es ein bisschen so, als wollten alle dasselbe. Und das ist eine Herausforderung.
Dabei haben die Sozialdemokraten einen Sieg bitter nötig. In Umfragen kommen sie nur auf rund 20%. Bei der letzten Parlamentswahl erreichte die Partei von Mette Frederiksen noch 27,5%. Christine Korsen, politische Kommentatorin beim dänischen Fernsehen.
Es ist wichtig für die Sozialdemokraten, ein besseres Ergebnis zu erreichen als das, das sich gerade in den Umfragen hierzulande abzeichnet. Und dann ist es wichtig, die Position als größte dänische Partei im Europaparlament zurückzuerobern. Das würde dem Selbstbewusstsein einen Schub geben und der Partei neuen Glauben daran, dass es bei der nächsten Parlamentswahl besser laufen kann, als es jetzt aussieht.
Bei der letzten Europawahl hatten die Sozialdemokraten 3 Mandate errungen, Regierungspartner Venstre 4. Diesmal soll es besser laufen.
Neben den Sozialdemokraten, die vermutlich wieder die zweitgrößte Fraktion im EU-Parlament stellen werden, bilden bisher die Grünen die viertgrößte Fraktion. Die Frage ist, wie lange noch? Dort sitzen neben Deutschen vor allem Franzosen, auch wegen der sogenannten grünen Welle bei der letzten EU-Wahl, in deren Folge auch einige Rathäuser in Marseille, Lyon, Straßburg oder Bordeaux grün wurden. Was ist von diesen Erfolgen jetzt geblieben, Christiane Kess in Paris?
Davon ist sehr wenig übrig. Die Vorschläge der Grünen werden auch kaum diskutiert in diesem Wahlkampf. Ich nenne ein paar und eine kurze Einordnung vielleicht, warum das nicht so richtig zieht im Moment. Die Grünen wollen einen europäischen Umweltvertrag, der Grenzen des Wachstums zugunsten des Klimaschutzes respektiert und ein nationales Budget für den CO2-Ausstoß festlegt. Die Grünen sind also gegen diese These, dass es unbedingt Wachstum brauche. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite sagen, Frankreich ist hochverschuldet. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die wirtschaftliche Lage auch noch verschlechtert. Also es geht im Moment in der allgemeinen Diskussion vor allem um Wachstum und den Umgang mit Schulden und da kommt dieser grüne Vorschlag nicht besonders gut an. Eine weitere Idee der Grünen, die Landwirte sollen einen Mindestpreis für ihre Produkte bekommen, der dann auch die Produktionskosten abdeckt. Aber auf der anderen Seite dreht sich seit Monaten die öffentliche Diskussion vor allem um zu hohe Preise für die Verbraucher, also auch das passt nicht so gut ins Bild. Die Grünen wollen die Pflanzenschutzmittel um 50% reduzieren. Das Thema bei den letzten Bauernprotesten war aber gerade, dass es zu viele Regeln und zu viele Auflagen gibt. Die Grünen wollen 6-mal so viel in erneuerbare Energien investieren als in fossile. Frankreich hinkt ja beim Ausbau der erneuerbaren Energien den eigenen Zielen hinterher. Aber Präsident Macron hat eben auch auf der anderen Seite eine Renaissance der Atomkraft ausgerufen. Er will die Nuklearenergie weiter ausbauen. ausbauen, hat dafür sogar eine internationale Allianz geschlossen. Und das Ganze bekommt viel mehr Beachtung als der Vorschlag der Grünen. Noch dazu muss man sagen, dass die Atomenergie in Frankreich überhaupt nicht in Frage steht. Also auch dieses Ziel, auszusteigen aus der Atomkraft und in naher Zukunft allen Strombedarf über die erneuerbaren Energien zu decken, das ist etwas, was von Französinnen und Franzosen überhaupt eigentlich gar nicht zur Debatte steht.
Mhm. Wie sind jetzt Frankreichs Grüne allgemein zu verorten zwischen Macrons Partei Renaissance, Le Pens Rassemblement National, den Republikanern, die gibt es ja auch noch, und Mélenchon? Wie würden Sie das politisch tun?
Also die Spitzenkandidatin Marie Toussaint, die ebenfalls schon Mitglied des Europäischen Parlaments war in der abgelaufenen Legislaturperiode, sie stellt jetzt sehr stark die sozialen Aspekte in den Vordergrund. Die EU soll mögliche Belastungen beim Klimaschutz abfedern. Die Grünen wollen auch ein soziales Veto, also die Möglichkeit, Maßnahmen zu blockieren, wenn vor allem die Ärmsten belastet werden. Sie möchten einen europäischen Pakt für Arbeit, der begleitet wird von einer europäischen Arbeitslosen- und Ausbildungsversicherung. Sie wollen ein europäisches Mindesteinkommen und sie möchten auch, dass Wasser und Energie kostenlos sind. Also wenn man das Programm der Grünen in einem Satz zusammenfasst, dann bedeutet das Klima retten und sich gleichzeitig um die sozialen Missstände kümmern. Sie wollen eine ökologische EU, eine Art Wohlfahrtsstaat, könnte man sagen, der auch die Daseinsvorsorge garantiert. Also man setzt den Schwerpunkt auf Ökologie und Soziales, aber das tun eben auch andere, zum Beispiel La France Insoumise. Teilweise sind die Grünen auch sehr nahe am Programm von Raphael Glücksmann, der für die Sozialisten ins Rennen geht. Beide sind in diesem Fall für eine Vertiefung der EU und für eine Unterstützung der Ukraine und auch für eine europäische Armee. Das Thema Ökologie ist von vielen anderen Parteien übernommen worden, bis hin zur Präsidentenpartei Renaissance. Das macht es auch alles schwierig für die Grünen. Ein ganz klarer Unterschied besteht natürlich noch zum rechten Spektrum, vor allem zum Rassemblement National.
Frankreichs Grüne, beim letzten Mal hatten sie rund 10% der Stimmen, jetzt könnten es halb so viele werden. Vielen Dank, Christiane Kess, nach Frankreich.
Gerne.
Frankreich, Dänemark und Spanien, das waren jetzt die Länder, auf die wir geschaut haben. Gibt es denn da keinen im Osten, könnte man sich jetzt fragen. Wir leiten die Frage mal gleich weiter an Katrin Materna aus unserem Weltzeit-Team. Katrin, du sprichst ja Tschechisch, Slowakisch und auch Polnisch, hast du mir erzählt. Wie ist das im linken Parteienspektrum im Osten?
Ja, es sind ja zwei Länder, wenn man sich das anschaut, in denen sozialdemokratische Parteien den Ministerpräsidenten stellen. Das ist zum einen Rumänien und die Slowakei. Und die rumänische PSD, wie sie heißt, die wurde 2019 tatsächlich von den europäischen Sozialdemokraten ausgeschlossen, weil man den Eindruck hatte, dass das mit den sozialdemokratischen Werten nicht mehr so richtig konform ist. Und die Smer in der Slowakei, die ist suspendiert worden im vergangenen Herbst nach der Parlamentswahl in der Slowakei, weil die dortige Regierung sich mit einer rechten Partei zusammengetan hat und mit der zusammen regiert. Und auch da hat man gesehen, da gibt es so Positionen zu Migration oder zu Russland, die passen nicht so richtig zu der sozialdemokratischen Wertevorstellung.
Und hat das dann vor allen Dingen historische Wurzeln, dass man eben dieses Label linke Parteien im Osten ganz anders interpretiert als im Westen?
Ja, das sind ja alles Länder, die postkommunistisch sind. Das heißt, für die ist die Erfahrung mit links eine, die eine linke Diktatur war. Und das ist natürlich etwas, was für viele Menschen nicht mehr in Frage kommt, weil sie natürlich gemerkt haben, was das bedeuten kann. Deshalb ist das ein anderer Blick auf dieses Links.
Nach Europas sogenannten Linken kümmerst du dich dann, Katrin, in der nächsten Weltzeitfolge hier um das konservative, rechte und rechtsextreme Spektrum im Europaparlament. Wie das dann demnächst aussehen wird nach der EU-Wahl am Wochenende. Unter anderem geht es dann um Orbáns neuen Konkurrenten in Ungarn. Da sind wir gespannt. Ich bin André Zanto. Bis dahin.